Wer hier im Antritt das Wort Fahrradmesse hört, der oder die denkt mit einiger Wahrscheinlichkeit sofort an die Eurobike. Von der großen Fahrradmesse in Frankfurt oder früher in Friedrichshafen am Bodensee haben wir schon öfter berichtet, doch es gibt auch andere Fahrradmessen, die sich teilweise hoch spezialisiert haben. Seit 2011 gibt es zum Beispiel die Rahmenbaumesse Bespoked, die zunächst in Bristol und später auch in London stattgefunden hat. Im Oktober 2023 hat die nach eigener Aussage größte Rahmenbaumesse Europas zum ersten Mal Großbritannien verlassen und ist in Dresden zu Gast gewesen. Ungefähr 100 Hersteller von handgemachten Einzelstücken und Fahrradkomponenten haben sich in Dresden getroffen und dort Beispiele ihrer Arbeit gezeigt. Im Obergeschoss des Flughafenterminals der sächsischen Landeshauptstadt ging es an 2,5 Tagen um handgemachte Einzelstücke auf 2 Rädern. Und unser Technikfreund Jens Klötzer vom Tourmagazin und ich sind dort gewesen. Nun treffen wir uns im Studio, um über unsere Eindrücke zu sprechen. Christian haben wir für dieses Gespräch freigegeben und ich sage Hallo Jens.
Hallo Gerolf.
Jens, du bist der Mann aus dem Techniklabor und dem Windkanal. In Dresden haben wir uns zusammen in anderer Hinsicht optimierte Fahrräder angeschaut. Mit welchen Erwartungen bist du nach Dresden zur Bespoke gefahren?
Eigentlich gar nicht mit so großen Erwartungen. Ich hatte hauptsächlich das Ziel, mir mal so ein Update zu holen, was das für Leute sind, was das für Firmen sind und was die so machen. Weil, also im Gegensatz von zuvor noch, ja, 10, 15 Jahren, tritt diese Szene so gar nicht mehr in Erscheinung. Die werkeln da so ein bisschen im Untergrund und man hat die so überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, wenn man nicht aktiv danach sucht. Das war früher mal anders, da hat ein Rahmenbauer einen berühmten Namen und man sah diese Räder auch hin und wieder auf der Straße. Das ist heute eben nicht mehr so und die Szene ist auch deutlich kleiner geworden. Um mir da mal einen Überblick zu verschaffen, da bin ich dahin gefahren.
Ja, interessant. Dieses Früher, was du gerade benennst, beschreibst du damit die Zeit, in der quasi alle Fahrräder von Rahmenbauern aus der Nähe entstanden sind, gemacht wurden, oder beziehst du dich auf einen anderen Zeitraum?
Nee, schon noch deutlich später. Also auch noch eine Zeit, zu der aktiv ich schon Radfahrer war. Mir fallen da so Namen ein wie Norvid oder Herkelmann oder so. Das waren schon berühmte Namen und die sterben so langsam aus, hat man den Eindruck. Es ist aber das Handwerk nicht ausgestorben. Es kommen da neue Leute nach und die kennt man eben nicht mehr so, weil sie jetzt für den Massenmarkt überhaupt keine Rolle mehr spielen.
Okay, das ist interessant, weil ich glaube, ich habe an der Stelle persönlich noch ein bisschen eine andere Nerdbrille auf. Also für mich waren die nicht weg. Ich beobachte das aber auch gesondert. Und dann ist ja eigentlich auch ganz gut, wenn wir beide darüber sprechen und wenn wir da zusammen hinfahren, wie wir das gemacht haben. Was assoziierst du denn mit diesem Thema handgemachte Einzelstücke? So habe ich es mal versucht zu umschreiben.
Ich assoziiere damit Handwerk bis zum Exzess, wirklich extrem viel Aufwand in kunsthafte Einzelstücke und interessante und spannende Konzepte, Radkonzepte, die es so auf dem Markt noch nicht gibt. Ja, sowas verbinde ich damit.
Ja, und diese Konzepte, gehen die für dich nur in diese erwähnte Kunstrichtung oder können die auch in eine andere Richtung gehen?
Nein, die haben natürlich auch funktionale Aspekte, klar. Das ist nicht nur Kunsthandwerk, sondern ja, da gibt es auch schon ein bisschen, sage ich mal, Innovation und Entwicklung schon. Also es ist nicht zu vergleichen mit dem, was bei den großen Herstellern passiert. Da findet die hauptsächliche Innovation statt. Aber da gibt es trotzdem kreative Köpfe, die auch hier im Detail schon mal was machen, was man so noch nicht gesehen hat.
Okay, da werden wir nochmal drauf zurückkommen. Jetzt reisen wir erstmal gemeinsam in unseren Köpfen in ein Parkhaus am Flughafen Dresden. Dort haben wir den Wagen abgestellt. Wir mussten den Wagen benutzen, um dorthin zu kommen. Dann sind wir über die Messe gelaufen. Ich hätte gern von dir spontan 1 bis 3 Adjektive, die deinen ersten Eindruck beschreiben.
Ziemlich voll, ziemlich kleinteilig und unübersichtlich und klein dann doch.
Voll, kleinteilig und klein. Okay, wir müssen dazu sagen, wir waren am Samstag, am stärksten besuchten Tag, meine ich, dort. Und jetzt haben wir die 3 Adjektive abgearbeitet. Lass uns doch mal ein bisschen reingehen. Was hast du gesehen? Wie würdest du das dort beschreiben?
Wie würde ich das beschreiben? Also es sind viele schon sehr kleine Stände. Also für einen Messestand dann doch echt klein, alle auch einförmig, also die waren quasi vorgegeben. Jeder Stand sah gleich aus, so ein Holzbrettverschlag mit einem schwarzen Firmenlogo. Und die Firmen hatten halt leider echt wenig Platz. Also Platz für 2, maximal 3 Räder an einem Stand. Das fand ich hier und da ein bisschen schade, weil es natürlich Rahmenbauer gibt, die gerne mehr gezeigt hätten oder auch deutlich hätten mehr zeigen können. Da war dann die Sicht ein bisschen eingeschränkt auf diese Unternehmen. Ja, das fand ich ein bisschen schade.
Ja, jetzt gehen wir ein bisschen rein in die deiner Wahrnehmung nach eher einförmigen Stände. Ich würde dir zustimmen, dass das so platzmäßig war, das war eng getaktet. Ich glaube schon, dass sie sich in der Gestaltung teilweise unterschieden haben, aber jetzt ging es ja nicht um die Stände an sich, sondern um die Dinge, die dort gezeigt wurden. Was wurde denn dort gezeigt? Was hast du wahrgenommen?
Ja, ich habe natürlich Fahrräder wahrgenommen, klar. Die extrem unterschiedlich ausfallen, das ist dann schon bemerkenswert. Viele verschiedene Materialien, viele verschiedene Konzepte, viel Rennrad, fand ich erstaunlich. Wobei natürlich das Rennrad in der Rahmenbauer-Szene auch immer noch einen hohen Stand hat oder immer einen hohen Stand hatte.
Sprichst du an der Stelle, muss ich kurz einhaken, sprichst du vom klassischen Rennrad, also mit einer Reifenbreite, wo eine 2 von steht?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich spreche eigentlich nur noch vom Rennlenker, der diese Sachen dort verbindet. Ansonsten ist es da extrem breit gefächert und noch breiter gefächert als das, was man so auf dem normalen Markt findet.
Ja, jetzt habe ich dich an der Stelle unterbrochen. Du warst aber gerade in so einer Aufzählung. Also viel Rennrad hast du gesagt. Was gibt's noch?
Ganz großartige Lackierungen. Extrem, ja, wie schon gesagt, extrem aufwendiges Handwerk. Ja, viel Chrom, viel polierter Kram, viel Retro, aber auch fortschrittliche und sehr moderne Sachen, die man jetzt so mit Rahmenbau vielleicht nicht verbindet.
Ja, hast du ein Beispiel dafür? Bei diesen modernen, fortschrittlichen Sachen, die du nicht mit Rahmenbau verbindest?
Ja, habe ich zum Beispiel die Firma Festcar oder auch noch andere, wo mir jetzt die Namen nicht einfallen, aber die mit Carbon arbeiten. Das ist was man, glaube ich, mit Rahmenbau eher weniger verbindet. Aber da gibt es schon Räder, die sehen sehr, sehr modern aus und sehen aus wie jetzt so ein von so einer großen Firma wie ein Scott oder Cannondale oder Specialized, aber werden halt auf Maß gebaut. Das ist schon spannend, sowas mal zu sehen, dass sowas geht und dass es eben nicht nur irgendwie alte, schlanke, filigrane Stahlrohre in polierten Muffen sind, sondern dass da durchaus auch moderne Aspekte dabei sind.
Ja, interessant. Also ich finde, es zählt zu diesem Thema, zu seiner Faszination für mich, dass da so viel drin steckt und so viele Verästelungen man da finden kann, weil ja eigentlich, also du sagst, beim Thema Carbon denkst du nicht an solche handgebauten Einzelstücke und wir wissen ja, dass aber eigentlich die meisten Carbonrahmen sowieso von Hand gebaut sind.
Ja, das stimmt.
Wir kennen bloß die Bilder aus den großen Fabriken nicht, oder du kennst sie vielleicht, aber willst sie mir immer nicht zeigen.
Also unterscheiden wir vielleicht zwischen Einzelstücke und Großserie, ja.
Ja, Lackierung hast du erwähnt, Materialien hast du erwähnt, da waren wir aber jetzt nur bei Carbon. Was haben wir noch für Materialien am Start? An was erinnerst du dich?
Also eigentlich alle Materialien, aus denen man Rahmen bauen kann. Ja, man hat Titan gesehen, man hat Carbon gesehen, man hat Stahl gesehen, man hat auch Aluminium gesehen. Das ist relativ selten, aber auch das war vorhanden. Das ist schon spannend.
Ja, Holz gab es auch.
Holz gab es auch, das stimmt. Es gab Rahmen, die mit 3D-Druckteilen gearbeitet worden sind und so. Ja, da passiert ganz viel. Die beschränken sich nicht auf ihr altes Handwerk, wie man es kennt, sondern die gucken schon auch, mit welchen Möglichkeiten man vielleicht noch weiterkommen kann oder was rausholen kann oder optimieren kann.
Ja, haben wir Titan eben erwähnt?
Ja.
Gut. Stimmt. Wie könntest du das vergessen? Das machst du nicht. Denn Titan zählt, das weiß ich, zu einem von dir sehr geschätzten Material oder zu den von dir sehr geschätzten Materialien. Wie sieht's denn aus? Hast du dort persönliche Favoriten gefunden? Gibt's Ausstellungsstücke, wo du sagst, die haben mich echt irgendwo abgeholt?
Naja, schon. Das Besondere an so einer Messe ist, dass es an jedem Stand dann doch irgendwie was Sehenswertes gibt. Es gibt natürlich Sachen, die einen erst mal so schon ein bisschen länger stehen lassen. Mir fällt da zum Beispiel die Firma Meerglas ein Rahmenbauer. Ich habe seinen Namen leider vergessen, aber das ist einer, der sein Handwerk wirklich, also Perfektionismus ist da fast noch untertrieben. Er gibt sich so wahnsinnig viel Mühe, nicht nur die Rahmen, sondern auch die Komponenten, die er dazu baut, handwerklich so extrem fein zu arbeiten, dass man gar nicht nah genug herangehen kann, um das zu schätzen oder zu erkennen. Das ist schon echt bemerkenswert.
An der Stelle können wir kurz einordnen oder einen kleinen Link machen zu dem anderen Gespräch in dieser Ausgabe des Podcasts. Das ist schon stark, Jan Heine und René Ers Schule, was er da macht. Ne? Also so ausgehend von diesem französischen Randonneur auf den ersten Blick für Leute klar als solcher zu identifizieren, wenn man genauer hinguckt, sich genau damit beschäftigt, sieht man schon Sachen, wo es variiert, aber diesen Stil pflegt er schon, ne?
Ja, absolut. Das sind so diese Randonneursräder, die er baut. Aber was ich eben besonders bemerkenswert fand, war dieser handwerkliche Wahnsinn, der da drin steckt. Also wie viel Zeit und Mühe er da reinsteckt. Und ja, dass sowas auch Kunden findet, ist schon bemerkenswert. Was ist mir noch hängen geblieben? Ich habe eine neue Fahrradgattung kennengelernt. Das hätte ich nicht gedacht, dass mir das in meinem Leben nochmal passiert. Tracklocross. Dir sagt es vielleicht was?
Ja.
Ich hatte es vorher schon gelesen auf der Webseite, glaube ich, konnte damit aber überhaupt nichts anfangen. Und ich habe es dann tatsächlich gefunden. Und ein Tracklocross-Fahrrad ist ein Geländefahrrad, das mit starrem Gang ausgerüstet ist und ohne Bremsen, also quasi ein Bahnrad fürs Gelände.
Ein Cyclocross-Fixie?
Ja, so irgendwie, ja.
Ein Gravel-Fixie?
Ja, wobei ein Fixie ja noch Bremsen haben kann. Ein Bahnrad hat definitiv keine Bremsen mehr und das hatte keine Bremsen, aber hatte Geländebereifung. Ja, den Sinn kann man in Frage stellen, aber das zeigt so, wie kreativ die Leute sind. Ja, das fand ich schon auch spannend. Ich fand auch noch einen sehr spannend. Ich glaube, das war ein spanischer Rahmenbauer. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Der hatte an seinem Stand einen alten Rossin-Rahmen aus den 80er Jahren. Ein sehr hochwertiges Modell mit so Sicken in den Rohren. Und den hat er komplett auseinandergelötet und hat sich da Scheibenbremsen, Steckachsen und so ein fettes Tapered-Steuerrohr reingebaut. Und das Ding dann unlackiert gelassen. Und hat sowas ausgestellt, einfach auch mal, um zu zeigen, was man machen kann. Fand ich auch sehr spannend, habe ich lange davor gestanden, ja. Was ist mir noch in Erinnerung? Ach, ein Bahnrad, also ein richtiges Bahnrad von der Firma Stolz Fahrradbau, das war krass. Also extrem aerodynamisch, extrem schmal, also nicht nur schlank, sondern wirklich schmal. Also wo man nicht glaubt, dass man so etwas aus Stahl bauen kann, mit so einer Scharnierlenkung vorne und Verkleidung und aerodynamisch plattgezogenen Rohren. Das war sehr interessant.
Ja, und wenn ich mich nicht irre, ist die, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Geschichte dahinter ist, dass das der Sohn des Schweizer Rahmenbauers Stolz ist, der noch sehr jung ist. Und das ist wohl eines seiner ersten Räder und er fährt damit auch auf der Bahn. Also da wird quasi die Familienehre in Rahmenbauform weiter getragen.
Ja, das ist richtig, was du sagst. Und für ein Erstlingswerk ist das schon krass. Was waren denn deine Favoriten?
Das ist natürlich für mich auch schwierig zu sagen, weil ich das so auf verschiedenen Ebenen einordne. Ich sag mal so, es gibt Marken, es gibt einzelne Räder und es gibt noch so Konzepte. Aber ich muss sagen, bei den Rädern oder den Marken, gerade die ich noch nicht kannte, fällt mir ein, die Firma Wunderlich. Das ist ein Rahmenbauer, der, ich weiß gar nicht, wie viel oder wie lang er schon am Start ist, aber ganz kleiner Stand, so wie du es schon beschrieben hast. Und ein Rennrad mit etwas breiteren Reifen, ich glaube so 32 mm waren das, gibt es mit Schutzblechen und ohne. Ich glaube sogar auf der Messe stand es ohne Schutzbleche, cremeweiß lackiert, verchromter Vorbau, aus Stahl gebaut, mit einer 105 Di2. Also eine wahnsinnig schlüssige Silhouette, sehr einfach, sehr reduziert, formal einfach so, dass es hätte mir wahrscheinlich nicht gepasst, aber man sieht's, man hat Bock, sich draufzusetzen und so eine coole Kombination aus klassischem Rahmenbau, aber nicht in diese Richtung, die wahnsinnig ausdefiniert und ziseliert ist, sondern klassisch, klar und dann mit modernen Komponenten kombiniert. Das hat auf mich optisch einen krassen Eindruck gemacht. So, das ist eine Sache, die mir einfällt. Dann gab es natürlich noch andere. Es gibt eine kleine Firma aus Jena, beziehungsweise aus Jena und Offenbach, Cybercycles. Die machen jetzt zusammen so ein spannendes Konzept, dass die Funktionen und auch eine gewisse Optik aus so dieser 90er Jahre Mountainbike-Zeit in die Gegenwart holen. Also sie machen so Stahlkurbeln, die ziemlich clever gemacht sind, glaube ich. Die machen Gabeln und zwar wie so eine, du kennst die Switchblade noch, ne?
Ja, oder Roundup.
Ja, sah aber so ähnlich aus. Ja, ja, Roundup war geklebt mit Carbonrohren oder ist geklebt mit Carbonrohren. Switchblade waren die geschraubt?
Ich weiß es nicht mehr genau. Aber mir sind die auch aufgefallen. Ja,
also eine Gabel mit einer einzelnen Gabelkrone, in dem Fall ist die CNC gefräst und dort rein entweder Titan oder Stahl, Gabelbeine reingeschraubt. Klassische Optik, moderne Funktionalität, Scheibenbremsaufnahme, irgendwas, du siehst, ich komme so ein bisschen in die Details, aber das ist auch so ein spannendes Ding, was da entsteht. Das würde wahrscheinlich niemand jetzt aus rein wirtschaftlichen Gründen machen, aber ich glaube, die treffen ziemlich gut so ein bestimmtes Publikum, die wahrscheinlich auch so sozialisiert sind in den 90er Jahren.
Das glaube ich auch. Also vor den Rädern habe ich auch gestanden. Ich bin ja auch in den 90er Jahren sozialisiert und fand das schon echt witzig. Ja, man steht so davor und denkt, huch, okay, irgendwie so New Old Stock ausgegraben und dann guckt man genauer hin und man muss dann schon echt, also man muss ein bisschen länger davor stehen, um das zu erfassen, dass das Ding eigentlich hydraulische Scheibenbremsen und ein modernes Schaltgetriebe hat. Aber sie geben sich da im Detail wahnsinnig viel Mühe. Also bis hin zu den Sätteln, wo sie dann Modelle auswählen, die den 90er Jahren Modellen extrem ähnlich sind. Oder so Replikas sind, Neuauflagen.
Und ich glaube, das war ein Original. Ich habe gehört, die privaten Lagerstätten, die sind groß.
Könnte auch sein, ja. Und die Lackierungen waren natürlich witzig, ja, mit so Pink und
Grün, Blau,
ja,
Schwarz.
Also Mintgrün und so ganz, ganz merkwürdige Muster. Ja, das fand ich auch witzig.
Ja, und dann habe ich noch, viele verschiedene Sachen vor Augen. Aber ein Punkt, also nein, Moment, bei Mehrglas muss ich dir natürlich zustimmen, das ist natürlich auch so ein Rahmenbauer, dann kann man so mal insgesamt sagen, Lastenrad war dort auch gut vertreten, da gab es einige spannende Konzepte oder nicht nur Konzepte, sondern spannende Räder. Ich will mir aber einen Punkt noch aufsparen, den greifen wir ja später noch auf in unserem kleinen Gespräch. Denn diese Bespoke, das war jetzt nicht die erste Rahmenbaumesse in dieser Form. Ich würde mal so grob über den Daumen schätzen, so seit 2 Jahrzehnten gibt's diese expliziten Rahmenbaumessen. Die hießen dann mal North American Handmade Bicycle Show oder eben Bespoke. Es gab mal die Berliner Fahrradschau mit einer großen Rahmenbau-Area. Es gibt ganz neu in Portland, Oregon Made, wo sich die amerikanische Szene jetzt trifft. Oder wahrscheinlich auch darüber hinaus, es gibt die Kollektiv, also solche Nischenmessen, die hat es in den letzten Jahrzehnten immer wieder gegeben. Wie wichtig sind die fürs Fahrrad?
Ich finde die schon wahnsinnig wichtig, damit sowas halt am Leben bleibt, also damit sowas auch einen gewissen Bekanntheitsgrad behält, sonst verschwinden diese Leute. Also man muss das irgendwie an die Öffentlichkeit bringen, im Internet gehen sie unter, also da würde man jetzt als Normalverbraucher sowas nicht finden, wenn man sich nicht explizit dafür interessiert oder gezielt danach sucht. Und wenn so eine Messe halt stattfindet, dann wird man schon eher mal drauf aufmerksam. Und ich habe auch den Eindruck, dass dort einige Besucher waren, die mit dem Thema an sich jetzt nicht viel zu tun haben, die vielleicht das Fahrrad gut finden und gerne Radfahren, aber jetzt in diesem Thema nicht drin sind. Und allein, dass man solche Leute mal erreicht, sind solche Messen halt wahnsinnig wichtig. Sonst kommen nur noch die genau das wollen und genau danach suchen und das werden halt immer weniger.
Ja, dann lass es uns mal noch auf den Punkt bringen. Was ist sowas? Du hast gesagt, es ist wichtig, dass sowas gezeigt wird. Was ist sowas?
Ja, so ein Kunsthandwerk einfach. Also das war ja jetzt keine Fahrradmesse, sondern im Grunde war es eine Kunsthandwerksmesse, wenn nicht in Teilen sogar eine Kunstmesse. Und das ist, finde ich, also so diese Fahrradkultur, dieser Kulturaspekt, der da drin steckt, der geht halt im normalen Fahrradgeschäft völlig verloren. Den gibt es in der Öffentlichkeit nicht sichtbar. Und deswegen finde ich solche Messen wichtig, dass die auch einen Platz haben, wo sie sich zeigen können. Ja.
Okay, jetzt haben wir da zwei ganz große Begriffe drin, Kunst und Kultur. Bei Kultur würde ich dir widersprechen. Ich würde sagen, wir sehen Radkultur genauso, wie sie da draußen gelebt wird. Ich würde sagen, die sieht man auf jeden Fall auch, also die würde ja gar nicht existieren, wenn es nur diese kleinen Rahmenbau geben würde. Aber bei Kunst würde ich dir teilweise widersprechen. Also es gibt diesen artifiziellen Ansatz, es gibt diese Gestaltung im Sinne der Gestaltung, damit es schön aussieht. Es wird ja aber auch der Rahmenbauszene immer wieder die Rolle so eines Labors zugeschrieben, in dem also neue Ideen und dann auch traditionelle Technologien und auch experimentelle Ansätze vorgestellt oder neu abgemischt werden. Nimmst du das auch so wahr? Würdest du dem zustimmen? Gibt's das?
Ich würde dem noch zustimmen, ja. Ich glaube, dass die Bedeutung in der Vergangenheit viel, viel größer war, dass dort viel, viel mehr Ideen entstanden sind, die dann irgendwann in die Großserie gewandert sind. Ich glaube, dass die Bedeutung stark abgenommen hat und dass es längst nicht mehr so ist, dass die großen Firmen auf solche Rahmenbaumessen gehen, um sich Ideen für ihre neuen Produkte zu holen, sondern dass das in den Firmen selbst hauptsächlich passiert. Und gerade deswegen finde ich es so wichtig, dass sowas noch stattfindet, weil diese Bedeutung der Rahmenbauszene an sich hat nachgelassen. Es werden sicher viel, viel weniger Räder auf diese Art gebaut und verkauft, als es früher der Fall war. Also es gibt ja, erstens gibt es schon so viel. Es gibt wahnsinnig viele Radkonzepte, die inzwischen auf dem Markt sind und das ist wahnsinnig fein abgestuft. Und da ist es wahnsinnig schwer, noch eine Lücke zu suchen, die noch nicht besetzt ist und in die ich mich jetzt als Rahmenbauer stelle, um zu zeigen, das geht auch. Oder es ist auch genauso wahnsinnig schwierig, noch technische Lösungen zu finden, die schlau sind, die sinnvoll sind und die es noch nicht gibt. Das macht das Handwerk auch immer schwieriger. Ja,
ja. Jetzt hast du noch gesagt, ne, und dich auf die Vergangenheit bezogen. Ich würde das gerne mal einordnen mit einer Assoziation, die ich dazu habe. Meine erste Rahmenbaumesse war ziemlich genau 2008. Und ich bin zu dieser Rahmenbaumesse gefahren. In Portland war das damals in Oregon. Und ich habe dort Lösungen gesehen, Fahrräder gesehen, die ich so in der Großserie überhaupt nicht bekommen habe. Ne? Also damals hatste, okay, vielleicht irgendwie ein Cyclocrosser oder so hat man mal bekommen von einem großen Hersteller. Und wenn man in den Laden gegangen ist, dann irgendwo, wenn man Glück hatte, stand es vielleicht rum. Aber es war halt lange nicht so ausdifferenziert. Hast du das auch so wahrgenommen oder denkst du, dass diese Messen früher diese Rolle hatten, dass da eben Produktmanager hingegangen sind und sich dort auch Lösungen abgeschaut haben?
Absolut, absolut. Also das geht halt so weit, dass irgendwann hat mal jemand, ein Rahmenbauer, gesagt, ich baue ein Fahrrad mit Geländereifen. Ja. Und dann sind Produktmanager haben so das Mountainbike auch entdeckt. Also wird vielleicht nicht auf einer Messe gewesen sein, aber die Ursprünge sind in der Rahmenbauszene gewesen. Und mit einer zunehmenden Ausdifferenzierung der Serienprodukte, wie gesagt, wird es immer schwieriger, solche Nischen noch zu finden.
Ja, ein guter Punkt. Also bei Mountainbike, ne, da können wir sagen, das war nicht auf einer Messe. So, da ist ein gewisser Herr Sinja, der hat sich da einen so einen Rahmen gekauft oder waren sogar mehr und hat den dann nachgezeichnet, auch sich in der Geometrie erstmal vertan. Egal, alles Geschichte, haben wir hier schon besprochen. Aber wir können ja sagen, dass zum Beispiel 29er-Laufräder genau aus dieser Szene kommen, dass auch 650B, das kann man sogar auf Namen zurückziehen, auf einzelne Namen, ne, auf einzelne Rahmenbauer und Reifenexperimenteure losgekickt haben. Dann natürlich dieser ganze Breitreifenschutzblech Randonneur irgendwas Trend mit jemandem, der sich da sehr verdient gemacht hat. Haben wir auch in diesem Podcast gesprochen, Jan Heine ist da zu nennen. Genau, also diese Rolle haben diese Messen durchaus übernommen. Und ich bin nämlich auch über diese Messe jetzt gegangen, über Bespoke in Dresden und habe diesen Unterschied festgestellt, dachte mir, naja, guck mal, inzwischen werden, ich erwähne es nochmal, unser Lieblingsthema Gravelbikes, die werden vorgestellt und da gibt's Schutzbleche dazu und da gibt's ein Staufach im Rahmen dazu oder auch in Mountainbikes gibt's Staufächer, es gibt Gepäcktransportlösungen, es gibt Werkzeug-Randübel-Lösungen. Ist das eine Detailtiefe, die man sich da abgeschaut hat eventuell?
In Teilen bestimmt, also klar. Und ja, wie schon gesagt, also wenn man jetzt, um mal auf deine erste Frage zurückzukommen, vielleicht hatte ich tatsächlich auch die Erwartung, vielleicht siehst du mal was Neues, was mal ein großes Ding werden könnte und wurde dahingehend enttäuscht. Das ist aber auch keine Überraschung, wenn man sich's überlegt, weil es eben, wie gesagt, schon so viele Sachen fein ausdifferenziert in der Großserie gibt. Und da ist das Treklo-Crossrad dann auch bezeichnend. Insofern, dass es dann doch noch eine neue Gattung gibt, aber die natürlich fernab davon ist, Potenzial zu haben, irgendwie mal ein großes Ding zu werden.
Ich habe eine Anmerkung dazu und eine These. Meine Anmerkung wäre, dass meiner Wahrnehmung nach die Detailtiefe von Leuten, die es wirklich ernst meinen und die sich da reinhängen und sich mit ganz vielen Dingen auseinandersetzen, dass die trotzdem unerreicht ist. Ne? Du hast Mehrglas genannt, wir können so eine Firma wie Fern nennen und es gibt einen Haufen andere, wo man sagen kann, so tief schafft es natürlich kein Rad in der Serie, weil natürlich auch ein Produktmanager, der irgendwie ein zu tausenden erhältliches Produkt entwickeln muss, nicht weiß, was genau für ein Nischenbedürfnis dort bei diesem einen Kunden, der einen Kunden vorliegt. Also das würde ich schon noch sagen. Und ich habe mich das dort auch gefragt, wie ist es, was sehen wir hier, was sind die neuen Entwicklungen? Und ich bin drauf gekommen, dass es eventuell sich nicht um eine Funktion handelt, sondern um was ganz anderes. Denn auf dieser Bespoke in Dresden haben nämlich nicht nur so ein Mann- oder Ein-Frau-Betriebe ausgestellt, die so wenige Einzelstücke im Jahr eins nach dem anderen produzieren, sondern es sind auch mehrere Firmen vor Ort gewesen, die in Deutschland oder in anderen Ländern, also nah am Firmensitz, in kleinen Serien produzieren oder diese Produktion gerade anlaufen lassen oder das mit einzelnen Exponaten so ein bisschen in Aussicht stellen, dass da was kommt. Deswegen ist das meine jetzt lang ausformulierte These, ist das vielleicht ein Trend, der jetzt aus dieser Richtung kommt, dass man dort einerseits entdeckt, okay, es ist gut, in eine Kleinserienfertigung zu gehen, weil Serienfertigung hat Vorteile und gleichzeitig aber auch aus diesem Custom-Bereich die Nähe zur Produktion zu haben und dann eventuell dort kleine Anpassungen machen zu können. Ja, also ich habe ein Grundmodell, mein Kunde, meine Kundin kann das bestellen, kann sagen, ich hätte aber gern hier noch den Anlöter und ich hätte gern aber diese Lackierung und dafür gibt's zunehmend Beispiele.
Ja, da ist was dran. Es verschwimmt dann natürlich, ne? Ist das dann noch Rahmenbau? Also ist das noch Rahmenbau im klassischen Sinne, wie
naja,
ich gehe hin?
Rahmen muss ja gebaut werden.
Nee, aber im klassischen Sinne, wie ich gehe hin, nenne Zahlen, welche Maße ich haben will und dann wird er auf Bestellung gefertigt. Das ist es nicht mehr, sondern es ist ja im Grunde ein Baukasten. Man hat ein Grundmodell und kann daran noch was machen. Aber ja, das stimmt schon und solche Firmen waren auch da. Ich würde die nicht in der Rahmenbauszene verorten.
Aber die bauen doch ihre Rahmen.
Natürlich bauen sie ihre Rahmen, aber wie gesagt, das sind Serienmodelle, wo man jetzt an der Geometrie zum Beispiel, glaube ich, nichts machen kann, meiner Meinung nach. Die sind vorgegeben fest, da gibt es dann, weiß ich nicht, 5, 7 oder 10 Rahmengrößen, je nachdem. Und dann kann man Details verändern, ja. Das ist irgendwie so ein Zwischending. Gestört haben die mich nicht, also eben weil sie da auch vielleicht deswegen interessant waren, naja, weil man da davor steht und sagen kann, ja, das wäre vielleicht auch was für mich, weil man da nicht so nerdig sein muss und weil die natürlich auch bezahlbarer sind, ja. Ansonsten wird es mit der Daseinsberechtigung halt schon immer schwieriger für die Leute. Man muss schon echt Nerd sein, um ja zu einem klassischen Rahmenbauer zu gehen und sich einen Rahmen bauen zu lassen.
Ja, wobei wir da auch jetzt noch länger, als wir jetzt Zeit haben, drüber sprechen könnten, was du eben gesagt hast, ne, ich gehe zum Rahmenbau, sag dir meine Maße und der macht das. Es gibt einige Betriebe, die würden sagen, so bist du verrückt. Also du sagst mir, was du machen willst, ich sag dir deine Maße und ich sag dir, wie das sein soll. Verschiedene Grundmodelle, das gibt's ja auch, also das ist sehr, sehr diversifiziert. Was mir so durch den Kopf ging, ist, dass ich durch diesen von mir eben beschriebenen Ansatz, oder ich habe versucht, ihn zu beschreiben, natürlich auch was habe, was ich sonst bei einem klassischen Rahmenbaubetrieb nicht unbedingt habe, nämlich so eine Verlässlichkeit. Ja? Also ich weiß genau, was das Modell kann. Ich kann mir das angucken, im Netz jemand anders hat es auch schon gehabt und dann kann ich sagen, ich möchte genau das, was ihr da macht. Aber macht mir bitte hier aufs Oberrohr noch die 2 Nupsis, damit ich da meine Tasche hindübeln kann und hinten habe ich diesen fancy Träger und so. Ich persönlich würde es als Rahmenbau sowieso bezeichnen und finde eigentlich auch gerade diesen Bereich spannend, denn da kommt es ja eigentlich auch her. Ja, also Rahmenbauer vor 30, 40, 50 Jahren, auch italienische Betriebe, auf die man sich vor 20, 30 Jahren in den USA so gern bezogen hat, da hatte ja niemand irgendwie das Ziel, ich baue hier einen Rahmen nach dem anderen. Das war der Beginn, ja, aber ein Colnago, ein Coppi, Pinarello und so, die sind ja viel größer geworden.
Ja, ja, das stimmt schon. Die Wahrscheinlichkeit wird immer höher, dass genau das, was du suchst, du auf dem Massenmarkt auch findest. Ja, also es ist halt so, wenn du jetzt, weiß ich nicht, ein recht komfortables Rennrad oder vielleicht ein Gravelbike suchst, das diese 2 Nupsis auf dem Oberrohr hat, du wirst es finden und du wirst es in sehr vielen Abstufungen, Geometrien und Farben finden. Wenn du dann genau ausgerechnet das nicht findest, dann kannst du natürlich noch zum Rahmenbauer gehen. Aber wie gesagt, es wird immer schwieriger. schwieriger, da die Nische zu finden und was anzubieten, was andere noch nicht haben.
Ja, wenn wir auf Funktionen schauen. Und dann kommen wir natürlich zu dem großen anderen Bereich, ne? Und wenn das Fahrrad die Verlängerung meines Lebensgefühls ist.
Absolut, ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Daseinsberechtigung dieser Leute, ja. Dieser Individualitätsanspruch vieler Menschen, die sagen, ich möchte was Eigenes, ich möchte was anderes, ich möchte was, fahren, wo nicht Canyon Specialized oder Cannondale draufsteht und meine Lieblingsfarbe haben und ich möchte vielleicht auch noch was Regionales, was von hier kommt. Dann kommt sowas in Frage, ja.
Ein Thema, das man noch gut vertiefen könnte, werden wir vielleicht an anderer Stelle auch nochmal machen. Jetzt wollen wir kurz noch in die Zukunft schauen. Die Beesport hat gerade angekündigt, auch 2024 wieder in Dresden Station zu machen. Offensichtlich hat es denen gefallen an der Elbe. Vom 18. bis 20. Oktober 2024 ist es soweit. Für wen ist das deiner Meinung nach ein dringend empfehlenswerter Termin?
Ich finde, für alle Menschen, die Fahrräder gut finden, die können sich das einfach mal anschauen. Also man muss ja da nichts kaufen oder man muss das irgendwie auch nicht unbedingt verstehen oder so. Aber das ist, wie ich vorhin schon sagte, im Grunde wie der Besuch eines Kunstmuseums. Da einfach mal hingehen, wirken lassen, sich anschauen, da kann, glaube ich, jeder was mitnehmen. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand enttäuscht rausgeht. Ja, absolut. Hingehen, angucken.
Gibt es was bei der 2024er Ausgabe gern noch besser sein darf, konkret jetzt in Dresden vor Ort?
Ja, absolut. Also ich würde mir dringend eine andere Location wünschen. Dieses Flughafengebäude da irgendwie unterm Stahlträger, Glasdach, das wird dem Thema nicht gerecht. Das passt irgendwie nicht zueinander. Eine andere Location mit deutlich mehr Platz wäre gut, dass man auch mal um so ein Fahrrad drumherum gehen kann. Und nicht nur irgendwie davor steht und dann irgendwie ständig angerempelt und umgerempelt wird. Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten fand ich es bemerkenswert, wie viele Aussteller sie angelockt haben und wie weit die Aussteller auch angereist sind. Also es war jetzt keine Messe des Who is Who, das bestimmt nicht. Da haben viele große gefehlt, aber sie kamen aus allen Teilen der Welt und sie haben extrem verschiedene Sachen gezeigt. Und das kann gerne so weitergehen, ja.
Und abschließende Frage, hat es auf dieser Messe für dich irgendwo einen Stand gegeben oder ein Produkt, wo du ganz kurz überlegt hast oder die Eingebung hattest, bevor du drüber nachdenken konntest, ob du hier mal eine Bestellung auslösen solltest?
Nein, das hat es nicht. Das wundert mich aber auch nicht, weil, glaube ich, sowas ein echt langer Prozess ist, wo man sich echt vertiefen muss, wo man lange drüber nachdenken muss. Was ist es eigentlich, was ich will und bei wem will ich das machen? Sicher hat die Messe da zu beigetragen, dass ich, wenn es mal so weit ist, dass ich schon eine Auswahl habe, ja, dass ich schon ein paar Namen präsent habe, wo ich mir dann sage, Mensch, die hast du doch mal gesehen, das fandst du irgendwie ganz cool. Aber so ein Spontankauf ist sowas natürlich nicht.
Dann hätte ich gern, dass du, wenn es so weit sein solltest, hier natürlich auch Bericht erstattest. Kannst du mir das versprechen?
Mache ich unbedingt, klar.
Super gut. Jens Klötzer vom Tourmagazin, er ist dort Technikchef und ich, Gerolf Meyer vom Antritt Podcast für Fahrräder. Wir sind auf der Beesport gewesen in Dresden im Oktober 2023, haben uns dort der Welt der handgemachten Einzelstücke im Fahrradbereich hingegeben und diesen Besuch haben wir hier in aller Kürze ausgewertet. Kürzer haben wir es nicht hinbekommen, wir hoffen es war trotzdem was mitzunehmen für alle, die das gehört haben. Jens, vielen Dank, dass du auch für dieses Gespräch ins Studio gekommen bist. Gute Fahrt.
Sehr gerne, vielen Dank.